Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
100 Jahre politischer Mord in Deutschland. Eine Sendereihe von Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Autorin, die Historikerin Elke Kimmel.
Folge 38. Die Radikalisierung der Kommunisten.
Als Maifeier der Sammlung und der Vorbereitung zum Kampfe wurde in der Roten Fahne am Sonntag der diesjährige 1. Mai bezeichnet. Der Verlauf des 1. Mai hat gezeigt, dass diese Bezeichnung tatsächlich am besten den Geist wiedergibt, der die Arbeitermassen bei ihrer Maifeier gestern beseelte. Schon liegen aus allen Teilen des Deutschen Reiches und auch aus dem Auslande Berichte vor, die erkennen lassen, dass die Kraft und die Ausdehnung der Maifeier in diesem Jahre eine außerordentlich große gewesen ist.
Das schreibt die kommunistische Rote Fahne am 2. Mai 1922 unter der Überschrift »Der Mai-Aufmarsch für die Einheitsfront«. Der 1. Mai ist vielerorts ein normaler Arbeitstag. Der enorme Zulauf zu den Kundgebungen beweist, so die Deutung der Roten Fahne, die Revolutionsbereitschaft des Proletariats.
Der 1. Mai hat nun gezeigt, dass auch in den Arbeitermassen, die bisher im reformsozialistischen Wege ihr Heil sahen, der Drang nach Zusammenschluss aller Proletarier zum Kampfe gegen das Bürgertum übermächtig ist. Und dass vor diesem Drang die Parteibürokratie der SPD zurückweichen musste.
Auch die liberale Vossische Zeitung berichtet 1922 über eine massenhafte Beteiligung am 1. Mai in Berlin.
Diese Feier ist im großen Stile abgehalten worden und zählt zu den größten Veranstaltungen, die Berlin je gesehen hat. Trotz des kalten und regnerischen Wetters haben die Parteien doch enorme Massen auf die Beine gebracht, die nicht nur den Lustgarten und den Schlossplatz, sondern auch einen Teil der Linden, den Kupfergraben und die anschließenden Straßen eine Stunde lang Mann an Mann ausfüllten. Mit wehenden Fahnen zogen von allen Stadtteilen in geschlossenen Reihen die Teilnehmer an. Der ganze Lustgarten sah aus wie ein Meer, auf dem die schwarzen Wogen der Regenschirme auf und niedergingen.
Naht eine neue revolutionäre Welle im dritten Jahr nach der Novemberrevolution? Dass viele Kommunisten Gelegenheiten suchen, die Revolution von 1918 fortzuführen, haben die Ereignisse im Frühjahr 1920 gezeigt. Vor allem im Ruhrgebiet haben Arbeiter den Generalstreik gegen den Kapp-Putsch fortgesetzt, um eine sozialistische Republik durchzusetzen. Inzwischen organisieren sich nicht nur die Rechten, sondern auch die Linken in paramilitärischen Verbänden, die sich proletarische Hundertschaften oder proletarischer Selbstschutz nennen. Bewaffnet sind diese Einheiten, insgesamt etwa 50.000 bis 60.000 Mann, allerdings meist nur mit Knüppeln. Zu den Mannschaften gehören auch Sozialdemokraten, die Führung aber liegt fast ausschließlich in den Händen der Kommunisten. Die proletarischen Hundertschaften sind berüchtigt. Der sozialdemokratische Vorwärts berichtet wiederholt von Übergriffen der von der Sowjetunion unterstützten Roten Knüppelgarde auf Andersgesinnte. 1923, im Jahr der Hyperinflation, wird sich die Situation zuspitzen. Im Mai werden die proletarischen Hundertschaften in Preußen verboten, in Sachsen und Thüringen noch nicht. In beiden Freistaaten stellt die SPD den Ministerpräsidenten. Aufstandsvorbereitungen beginnen. So treffen sich die Angehörigen der Hundertschaften häufiger zu militärischen Übungen. Ihre Bewaffnung wird verstärkt und Streiks werden ausgeweitet. Ab Oktober 1923 soll, so plant es die KPD, die Revolution von 1918 fortgesetzt und zu Ende gebracht werden. Den Auftakt bildet der Regierungseintritt der Kommunisten in die weiterhin sozialdemokratisch dominierten Landesregierungen in Sachsen und Thüringen. Doch schon wenige Tage später ist der Plan einer deutschen Oktoberrevolution gescheitert. Die proletarischen Hundertschaften werden nun auch in Sachsen verboten. Auch in Mitteldeutschland sind die Kommunisten offensichtlich politisch isoliert und geben auf. Reichswehrtruppen gehen, durch eine Notverordnung des Reichspräsidenten Friedrich Ebert gesandt, gegen die Hundertschaften vor. Die sächsische Landesregierung wird abgesetzt, Die thüringische ist unter dem Druck zurückgetreten. Nur in Hamburg kommt es unter der Führung von Ernst Thälmann zum kommunistischen Aufstand, der jedoch kläglich scheitert und über 100 Menschenleben kostet. Thälmann, der nach dem Aufstand untertaucht, beginnt bald mit der Stalinisierung der KPD, dem Aufbau einer straff geführten Kaderpartei, die kompromisslos gegen die Republik kämpft. 1925 schreibt er in der Roten Fahne:
Unsere Partei vollzieht eine entscheidende Umstellung von der Spitze bis in die unterste Tiefe. Sie merzt den scheinrevolutionären, wortradikalen Geist aus. Sie beseitigt die Reste des Sektierertums, der Massenverachtung in ihren eigenen Reihen. Sie ändert ihre Taktik, um sich noch fester, noch enger mit den sozialdemokratischen Arbeitern, mit den Massen in den Gewerkschaften und in den Betrieben zu verbinden. Sie geht an die völlige Umgestaltung ihrer organisatorischen Grundlagen heran. Sie arbeitet an der Schaffung eines großen linken Flügels in der Arbeiterbewegung. Mehr denn je muss in dieser Periode jeder deutsche Kommunist, jedes Parteimitglied, jedes Mitglied des kommunistischen Jugendverbandes, jeder revolutionäre Arbeiter stets und unverrückbar das Bild des Hamburger Oktoberkämpfers vor Augen haben. Kaltblütig, todesverachtend, der Sache der Arbeiterklasse grenzenlos ergeben, das Gewehr in der Hand, vor sich die Barrikade, zum Empfang des Feindes bereit und den Blick auf ein einziges Ziel gerichtet. Auf das größte, stolzeste Ziel, das es für einen Kommunisten gibt. Die Diktatur des Proletariats.